Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich heiße Sie willkommen. Auch wenn die Regierung mittlerweile versucht, die Gesamtdaten möglichst zu verschleiern, in Brasilien gibt es jetzt über 700.000 bestätigte Covid-19-Fälle, 37.000 Tote mit täglichen Steigerungsraten um die 15.000 Infizierten. Gleichzeitig schätzen Virologen, dass die Dunkelziffer um ein Mehrfaches höher liegt. Ein in die Öffentlichkeit geratener Videomitschnitt einer Regierungssitzung machte den besonderen Umgang der Regierung Bolsonaro mit dem Virus klar. Der Umweltminister warb unwidersprochen dafür, die Krise zu nutzen, um möglichst viele Umweltgesetze zu schleifen. Gleichzeitig entsandte die Regierung das Militär in die Amazonasregion, um die illegalen Rodungen zu bekämpfen. Ob das etwas nützt und wie es um den von Deutschland und Norwegen finanzierten Amazonasfonds steht, hören Sie gleich im Interview mit Sueli Araújo. Die Juristin leitete bis zum Antritt der Regierung Bolsonaro die brasilianische Umweltbehörde IBAMA und wurde dann entlassen. Außerdem sind wir heute dem Mikroplastik in der Elbe auf der Spur. Und im Verbrauchertipp stellen wir vor, wieso Beschwerden bei Fluggesellschaften jetzt leichter vorgebracht werden können. 10% mehr Plastikmüll durch Corona. Diesen Anstieg hat kürzlich der Grüne Punkt vermeldet. Dabei ist Plastikmüll eines der großen Probleme, insbesondere für die Gewässer der Erde. Nicht nur die sichtbaren Plastiktüten oder Flipflops an Sandstränden, sondern vor allem der Abrieb, also das nicht sichtbare Mikroplastik. Wie viel davon bereits in der Elbe vorhanden ist, will jetzt ein Forschungsprojekt herausfinden. Bastian Brandau weiß mehr.
Eine silberne Schaufel taucht vom Heck des gelben Schiffs in die Elbe. Nach einem kurzen Moment zieht Sven Schürmeister an einem Seil die nun geschlossene Schaufel wieder nach oben. Kiessteine, Muscheln, die Reste einer Glasflasche. All das untersucht der Chemieingenieur von der HTW Dresden nun in einer silbernen Schüssel. Ebenso die kaum sichtbaren Elbsedimente, also feine Sandkörner, auf die kommt es ihm an.
Ziel der ganzen Probenahme ist es, darin dann das Mikroplastik nachzuweisen und auch herauszufinden, welches Mikroplastik denn da vermutlich innelebt.
Ich kann hier nicht das Mikroplastik sehen, hören, schmecken.
Carla Wichmann ist Projektleiterin der heute startenden Fahrt des Forschungsschiffs Aldebaran. Wichmann arbeitet für den Bundesverband Meeresmüll, ein Netzwerk, das genau diesen Müll bekämpfen will.
Das ist eben auch genau das Problem vom Mikroplastik. Also das ist alles, was kleiner ist als ein halber Zentimeter. Es kann sich einfach überall befinden. Mikroplastik befindet sich in der Luft, wurde auf Mount Everest gefunden, im ewigen Eis. Es ist einfach wirklich überall.
Und eben auch in der Elbe zwischen Tschechien und der Nordsee. Dort werden Wichmann und ihre Crew in den kommenden 4 Wochen täglich ihre Schaufel ins Wasser werfen und die Proben dann in der HTW Dresden untersuchen, erklärt Chemieingenieur Sven Schürmeister.
Es ist einfach noch nicht viel bekannt über die Elbe. Über andere deutsche Flüsse ist schon viel bekannt, aber da divergieren die Zahlen halt extrem. Und wenn wir jetzt in der Elbe mit unserer Probenahme, mit unserer Forschung da Fortschritte machen, wäre das halt sehr lobenswert.
Gleichzeitig will die Crew der Aldebaran, wollen der Bundesverband Meeresmüll und die zahlreichen Partner auf die Plastikproblematik aufmerksam machen.
Ich glaube, man muss sich die Prozesse klar machen, wie es überhaupt zu Mikroplastik kommt, damit man diese Prozesse an der Quelle praktisch bremsen kann. Also das liegt einfach daran, dass wir viel zu viel Plastik produzieren im ersten Schritt und dann verbrauchen. Und das gelangt eben in die Gewässer, zersetzt sich da, beziehungsweise es zersetzt sich nicht, sondern zerfällt eben zu immer kleineren Stücken, dieses Mikroplastik. Und anderes Mikroplastik gelangt natürlich auch direkt aus Kosmetika, Reinigungsmitteln, direkt in den Fluss.
Die Nutzung von Plastik vermeiden, Alternativen aufzeigen. Wichmann und ihre Crew werden sich auf der Fahrt mit Gästen auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Bei der einmonatigen Expedition von der tschechischen Grenze bis zur Nordsee können Interessierte virtuell mitreisen. Über Kanäle der sozialen Medien und über tägliche Live-Schalten von der Aldebaran, etwa für Schulklassen. Das gelbe Schiff verfügt neben Laboren auch über Kameras und Videotechnik. Wichtig, gerade in Zeiten von Corona, sagt Carla Wichmann vom Bundesverband Meeresmüll.
Also wir hatten ursprünglich geplant, auch Events an Land zu machen tatsächlich. Aber wir werden das jetzt vor allen Dingen eben streamen.
Unter anderem, wie die silberne Schaufel vom Heck der Aldebaran ins Wasser geworfen wird und wieder hinausgezogen.
Also man arbeitet dann in dem Bereich natürlich für eine ordentliche Probenahme mindestens 6-mal eine Probe zu nehmen von einem Probenpunkt. Wir haben jetzt geplant auf der ganzen Strecke ca. 40 Probenpunkte, um zu sagen, welcher Probenplatz denn interessant ist. Zum Beispiel ein Einlass von Nebengewässern oder Kläranlagen oder ähnliche wichtige Standpunkte wie große Städte.
Bastian Brandau berichtete. In Brasilien spitzt sich der Konflikt um den Schutz des Klimas und der Amazonasregion zu. Umweltorganisationen und Oppositionsparteien sind jetzt gegen Präsident Jair Bolsonaro bis vor das oberste Gericht gezogen. Die Juristin Sueli Araújo leitete bis Anfang 2019 die brasilianische Umweltbehörde IBAMA. Sie wurde wie viele Spitzenbeamte von Präsident Bolsonaro entlassen. Heute arbeitet sie für das brasilianische Klimaschutz-NGO-Netzwerk Observatorio do Klima. Die NGOs werfen der Regierung vor, sie verletze die Gesetze, weil sie den Export von Tropenholz nicht mehr wie früher kontrolliere. Ich fragte Sueli Araújo vor dieser Sendung, wie sich das auswirkt.
Von Beginn dieser Regierung an gab es das Ziel, Umweltprogramme zu lähmen. Die Regierung kontrolliert weiterhin die Tropenholzexporte, aber seltener und weniger streng. Gleichzeitig kritisieren jedoch der Präsident und der Umweltminister die Einsätze der Kontrolleure, die Beschlagnahmungen und die Strafen. Und das erzeugt weitere Rechtsbrüche. Das gilt fürs Abholzen, für den illegalen Bergbau und andere Verbrechen.
Im Gegensatz dazu sagt aber Ihr Präsident Bolsonaro, Jair Bolsonaro, in einem Post auf Facebook, dass Brasilien 66% des Landes für die Bewaldung bestimmt hat und auch schützt. Und es sei ungerecht, dass man die Regierung so angreifen würde.
Der Präsident muss wohl von seinen Mitarbeitern veränderte Zahlen erhalten, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Es gibt mehrere Formen von Naturschutz. Öffentliche Nationalparks und Naturschutzgebiete machen ungefähr 15% des Landes aus und ungefähr genauso viel Fläche nehmen die geschützten Territorien der Indigenen ein. Die Zahl, die der Präsident nutzt, bezieht sich vermutlich auf die Pflicht der privaten Großgrundbesitzer, einen Teil ihrer riesigen Flächen zu schützen. In der Amazonasregion dürfen laut Gesetz 80% einer Fazenda nicht entwaldet werden. Im Rest Brasiliens sind es 20%. Allerdings entstammen die Zahlen, die der Präsident nutzt, dem ländlichen Umweltkataster und basieren auf Angaben der Großgrundbesitzer. Die meisten dieser Kataster sind nicht offiziell anerkannt. Wir wissen also nicht, ob die Zahlen stimmen. Aber wir wissen, was die Satellitenaufnahmen uns zeigen, nämlich, dass abgeholzt wird. Deshalb ziehen wir die Daten der brasilianischen Weltraumagentur INPE vor, die die Entwicklung täglich festhält.
Die brasilianische Regierung, besonders ihr Umweltminister Ricardo Salles auf seiner Deutschlandreise vergangenes Jahr, argumentierte und lud auch Investoren ein, man müsse den Wald, auch den Regenwald nutzen, um ihn schützen zu können. Und es gibt ja auch Vertreter indigener Völker, die so argumentieren, die entwalden, abholzen möchten, das Holz nutzen wollen, die auch agroindustrielle Landwirtschaft betreiben möchten. Was sagen Sie dazu?
Das bisher praktizierte brasilianische Agrarmodell geht mit großflächiger Entwaldung und wenig Produktivität einher. Das kann keine Lösung für den Amazonas sein. Es bringt keinen Wohlstand für die arme Bevölkerung dort. Reich wurden dabei immer nur die Investoren. Im Amazonas brauchen wir Modelle, die den Wald stehen lassen, die das Potenzial der Biotechnologie, den Wald in seinem Reichtum nutzen. Brasilien muss in Wissenschaft und Forschung investieren, um den Regenwald zu nutzen, ohne ihn abzuholzen. Es hat keinen Sinn, Modelle zu nutzen, die technisch unsinnig sind. Denn wenn Sie den Amazonas abholzen, bekommt ganz Südamerika ein sehr ernsthaftes Klimaproblem. Denn der Regenwald ist eine Art Wasserpumpe. Die Feuchtigkeit, die der Amazonaswald produziert, breitet sich südlich aus und versorgt die ganze Region.
Die brasilianische Regierung hat ja jetzt beschlossen, Militär in die Amazonasregion zu schicken, um die illegale Abholzung zu kontrollieren. Insofern wird ja jetzt auch was getan, um die Amazonasregion zu schützen.
Das Kontrollproblem im Amazonas lösen sie nicht mit einem Militäreinsatz. Die Militärs haben gar keine Expertise dafür. Für diese Kontrollen brauchen sie vor jedem Einsatz eine umfangreiche technische und strategische Planung. Sie müssen jede Menge Daten auswerten, Satellitenbilder, Transport- und Vermarktungswege für Agrarprodukte und Absatzmärkte kennen. Die Umweltbehörden und auch die Behörden der einzelnen Bundesstaaten kennen sich hingegen mit all dem aus.
Im Jahr 2005 hat der damalige Präsident Lula da Silva von der Arbeiterpartei, von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, ebenfalls das Militär in die Amazonasregion entsendet, um die Entwaldung zu vermindern. Und das ist auch tatsächlich eingetreten. Was ist der Unterschied zwischen den Initiativen?
Der Rückgang der Entwaldungsraten zwischen 2004 und 2012, dem Jahr mit der bisher niedrigsten Rate von 4.600 Quadratkilometern, war vor allem auf das Programm PPC-DAM zurückzuführen, den Aktionsplan zur Verhütung und Begrenzung der Entwaldung im Amazonasgebiet. Möglicherweise können sie auch das Militär einsetzen, aber nur sehr gezielt und in einer Region mit Spitzenwerten. Nur schaffen es die Militärs nicht, überall im Amazonas präsent zu sein. Ihr Einsatz ist unglaublich teuer. Die Aktion jetzt kostet rund 11 Millionen Euro im Monat. Damit Sie eine Vorstellung bekommen: Die Umweltbehörde IBAMA hat für Kontrollen in ganz Brasilien pro Jahr rund 14 Millionen Euro zur Verfügung für 1.200 Einsätze. Will heißen, für 40 Tage Militäreinsatz im Amazonas kann das IBAMA ein Jahr lang in ganz Brasilien Kontrollen durchführen.
Gab es auch unterschiedliche politische Maßnahmen?
Sie können die Rodung des Amazonas oder anderer Ökosysteme nur mit einem Gesamtpaket an Maßnahmen kontrollieren. Sie müssen die Produktions- und Lieferketten angehen. Sie müssen die Kreditvergabe anpacken. Seit 2008 hatte die damalige Regierung den brasilianischen Banken verboten, Agrarkredite an Großgrundbesitzer im Amazonasgebiet zu vergeben, wenn diese nicht nachweisen können, dass sie eine weiße Weste haben und niemals von den Umweltbehörden zu Strafen verurteilt wurden. Diese Politik ist mindestens genauso wirksam wie die physischen Kontrollen. Es reicht jedoch nicht, allein den Großgrundbesitzer zu kontrollieren. Sie müssen überprüfen, wer ihn unterstützt, wen er bedient, mit welchen Kühl- und Lagerhäusern er zusammenarbeitet, mit welchen Unternehmen. Das heißt, so eine Umweltkontrolle muss sehr weit gefasst werden.
Eine dieser Klagen gegen die brasilianische Regierung durch Oppositionsparteien beinhaltet die Forderung, den Amazonasfonds wieder zu beleben. Das ist ein großer Fonds, der im Wesentlichen gespeist wird durch Norwegen und Deutschland. Die Norweger haben seit 2009 dort 1,2 Milliarden US-Dollar eingezahlt. Der Anteil der Deutschen ist deutlich geringer. 68 Millionen US-Dollar ist aber jetzt auch nicht so ganz wenig. Und dieser Fonds ist gelähmt, weil nämlich bei der Amtsübernahme Präsident Bolsonaro verlangte, dass die Nichtregierungsorganisationen dort nicht mehr mitarbeiten sollten. Und der Umweltminister Ricardo Salles hatte Bedenken wegen der Effizienz, wegen angeblichen Unregelmäßigkeiten. Und er wollte auch die Strukturen der Ausgaben verändern. Jetzt gibt es ja einen Vorschlag der brasilianischen Regierung, genau des Vizepräsidenten Hamilton Mourão, ein General, der das Angebot gemacht hat, diesen Fonds wieder zu beleben, ohne die Teilnahme des umstrittenen Umweltministers, aber mit General Mourão, mit dem Vizepräsident Mourão als Vorsitzender des Fondsleitungsrates. Ist das eine gute Lösung?
Also ich befürchte sehr stark, dass allein die Veränderungen in Bezug auf den Umweltminister nicht ausreichen. Seit seiner Gründung vor einer Dekade leistet der Fonds eine extrem wichtige Unterstützung, um die Rodungen in den Griff zu bekommen, und lieferte immer exzellente Ergebnisse. Was ist also passiert? Als Umweltminister Salles Anfang 2019 ins Amt kam, zerstörte er als erstes die Lenkungsstrukturen des Fonds und provozierte den Zusammenbruch des Leitungskomitees, das für die korrekte und effiziente Vergabe und Verwendung der Mittel sorgte. Im Fonds liegen deshalb rund 275 Millionen Euro auf Eis. Deshalb sind die Kläger vor Gericht gezogen und verlangen, dass das Geld für den Amazonasschutz genutzt wird. Korrekt wäre es, wenn es wieder einen breit besetzten Leitungsrat geben würde, der über die Vergabe entscheidet, transparent und unter Beteiligung der Zivilgesellschaft. Es würde zum Beispiel zu nichts führen, wenn mit diesem Geld Militäroperationen im Amazonas bezahlt würden. Ich habe keine Ahnung, ob Vizepräsident Morau so etwas in Betracht ziehen würde, aber es muss schon sehr genau geschaut werden, wofür das Geld verwendet werden darf, damit als Ergebnis das Abholzen eingedämmt wird.
Geben Sie mir bitte mal ein Beispiel, wie so ein Projekt, das durch diesen Amazonasfonds finanziert wird, dazu beiträgt, dass die Entwaldung kontrolliert wird bzw. gar nicht stattfindet.
Seit der zweiten Jahreshälfte 2016 finanziert der Fonds für die ganze Amazonasregion die gemieteten Hubschrauber und die Geländewagen, mit denen die Umweltbehörde IBAMA ihre Kontrollen durchführt. Da geht es um über 8,6 Millionen Euro pro Jahr. Das sind die teuersten Posten im Budget des IBAMA. Dieser Vertrag läuft noch bis nächstes Jahr. Das Geld aus dem Amazonasfonds war fundamental bedeutsam, um zwischen 2016 und 2018 die Entwaldungsraten in noch annehmbaren Bereichen zu halten.
Ich darf ja aber bitte anmerken, dass Sie ja seit 2016 Präsidentin der Umweltbehörde IBAMA gewesen sind und dass auch in dieser Zeit die Entwaldung zugenommen hat, dass Sie das nicht verhindern konnten.
Die Entwaldungsrate lag wieder über dem niedrigsten Wert von 2012, aber sie hielt sich auf einem relativ gleichmäßigen Niveau. Dann begann sie ab der zweiten Jahreshälfte 2018 hochzugehen, nämlich im Wahlkampf unter dem Einfluss der Rhetorik des Präsidentschaftskandidaten Bolsonaro. Ab da wurden die Kontrolleinsätze im Amazonas bereits schwierig. Ab da nahmen die Rechtsbrüche und die Übergriffe auf die IBAMA Ranger zu, einhergehend mit der Zerstörung der Ausrüstung. Wenn Sie auf die Webseite der brasilianischen Weltraumagentur INPE gehen, können Sie die Entwicklung der Entwaldungsraten in diesen Jahren taggenau anschauen. Vergangenes Jahr ging die Kurve dann sehr stark in die Höhe und in diesem Jahr wird sie durch die Decke gehen und explodieren.
Sehe ich das richtig, dass die Haltung der Norweger gegenüber der aktuellen brasilianischen Regierung deutlich kritischer ist als die der deutschen Regierung?
Beide Regierungen haben ihre Kritik geäußert. Die Norweger haben dies möglicherweise stärker getan. Sie geben auch deutlich mehr Geld in den Fonds. Beide Regierungen sind nicht bereit, in den Fonds weiter einzuzahlen, solange die Regierung Bolsonaro weiterhin die IBAMA Ranger attackiert und die Kontrollbehörden angreift. Sie sind da extrem kritisch gegenüber der Art und Weise, wie die Bolsonaro-Regierung die Rodungen im Amazonas behandelt. Im Prinzip verlangen sie die Rückkehr zum PPC-Damm-Aktionsplan. Denn dieser zeigte Wirkung, unabhängig davon, wer gerade in Brasilia regierte. Damit wurden die Rodungen zurückgedrängt. Andere Regierungen nahmen sich den Plan sogar zum Vorbild. Die Norweger sagen ganz klar, derzeit gibt es keine konsistente Handlungsvorgabe.
Ihre Minister haben deutlich gemacht in der Veröffentlichung des Videomitschnittes der Kabinettssitzung vom 22. April, der in Brasilien sehr diskutiert wird, dass Brasilien, die Regierung weltweit, 480 Milliarden US-Dollar an Investitionszusagen oder Ankündigungen für die nächsten 20 Jahre eingesammelt hat und dass da die Deregulierung im Bereich der Umweltgesetze erheblich hilfreich wäre, all dies umzusetzen.
Also diese Zahlen sind meiner Meinung nach absolute Luftnummern. Da ist überhaupt nichts Konkretes, dass das Land mit dieser geringen Achtung für die Umwelt irgendetwas gewinnen würde. Im Gegenteil, Brasilien verliert eher Absatzmärkte. Die Reaktion der internationalen Märkte für brasilianische Produkte war angesichts der Nachrichten und der Haltung der Bolsonaro-Regierung seit letztem Jahr ziemlich negativ. Die Regierung marschiert in die falsche Richtung. Und eventuell ist es ein Weg ohne Wendemöglichkeit. Denn wenn aufgrund dieser Zerstörung der Umwelt das Klima erst einmal kippt, kann das unumkehrbar sein.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit der Brasilianerin Sueli Araújo finden Sie auch auf deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mit den anstehenden Grenzöffnungen werden Reisende auch wieder das Flugzeug nutzen und wie früher wird es zu Absagen und Verspätungen kommen. Was dann tun, das sagt Michael Voregger im Verbrauchertipp.
Die Zahl der Flüge hat in den letzten Jahren beständig zugenommen. Knapp 47 Millionen Starts und Landungen waren es im letzten Jahr. Und ohne Corona wären es in diesem Jahr noch mehr geworden. Bei einer so großen Zahl ist es kein Wunder, dass es zu Verspätungen, abgesagten Flügen und schlechten Verbindungen kommt. In einem solchen Fall hat der Reisende Anspruch auf eine Entschädigung. Maximilian Hermandung ist Rechtsanwalt und sein Gebiet ist das Reiserecht.
Wenn ich jetzt privat und individuell die Reise zusammenstelle und zum Beispiel Flüge selbstständig buche, ohne die Hilfe eines Reiseveranstalters in Anspruch zu nehmen, dann kann ich auch gegebenenfalls, wenn es zu Problemen mit dem Flug beispielsweise kommt, Ansprüche aus europäischen Rechtsverordnungen haben. Im Speziellen wird dann meistens die sogenannte Fluggastrechteverordnung herangezogen werden müssen.
Wenn etwas schief geht, dann sprechen die Juristen von einem Mangel. Dieser Mangel muss umgehend und möglichst schnell geltend gemacht werden. Geschwindigkeit ist also gefragt und es sollte auch eine schriftliche Nachricht sein. Wenn die Reisenden noch unterwegs sind, kann das kompliziert werden. Die Verbraucherzentralen wollen den Fluggästen helfen, bei Flugärger kostengünstig und ohne viele Hindernisse zu ihrem Recht zu kommen. Anke Hering von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat dabei ein spezielles Angebot zu machen.
Also unsere Flugärger-App ist ein Selbsthilfetool. Das ist eine App, mit der man seine Ansprüche nach der EU-Fluggastrechteverordnung geltend machen kann, beziehungsweise bequem und kostenlos prüfen. Die App, die berechnet den Anspruch, den man hat, generiert ein Musterschreiben. Das kann man dann per Mail oder per Post direkt an die Airline schicken.
Die App geht auf einen Beschluss des Landtags in Nordrhein-Westfalen zurück. Der Anlass war der chaotische Flugsommer 2018 mit zahlreichen Verspätungen und Annullierungen. Die Nutzer müssen sich nicht mit rechtlichen Verordnungen herumschlagen und es sind die Kontaktdaten aller Fluggesellschaften hinterlegt. Der Bedarf ist groß und inzwischen ist die App über 60.000 Mal heruntergeladen worden.
Es gibt da die sogenannten Ausgleichszahlungen. Das sind einmal so Festbeträge je nach der Flugstrecke und der Dauer der Verspätung. Das ist ein Teil. Dann gibt es die Betreuungsleistungen. Das ist jetzt zum Beispiel Verpflegung am Flughafen, wenn ich da jetzt länger warten musste und mir selber Essen kaufen musste oder sogar ein Hotelzimmer brauchte. Und es gibt die sogenannten Unterstützungsleistungen. Das ist letztendlich der Ticketpreis. Also wenn man den Flug gar nicht angetreten hat oder den abgebrochen hat, dann kann man auch den Ticketpreis zurückfordern.
Je nach Länge der Flugstrecke gibt es bei Verspätungen über 3 Stunden und bei Annullierungen zwischen 250 und 600 Euro. Das ist unabhängig vom Ticketpreis. Der Nutzer braucht nur seine Flugnummer eingeben und aus der Datenbank werden dann die Fluggesellschaft, Abflüge, Ankunftsdaten und die Verspätungen angezeigt. Das funktioniert 48 Stunden nach dem Flug und erst dann kann die App darauf zugreifen.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Die deutschen Exporte sind im April um 30% gesunken. Eine Einordnung hören Sie gleich ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.